SWR 2 Wissen.
Ein hübscher Junge. Gut aussehendes Kind. Ne? Ja. Aber so ein bisschen, also er sah nicht, naja, wie man so sagt, strotzend vor Gesundheit aus. Ne?
Rein äußerlich war es wohl so, dass er sich wenig bewegt hat. Die Glieder, also Arm und Beine, hat schlaff runterhängen lassen, wenn man ihn hochgehoben hat, und dass er sehr schlecht gegessen hat. Da hat meine Mutter sich bemüht, dem Bernd Nahrung einzuflößen. Auf jeden Fall hat das sehr, sehr lange gedauert.
Ja, das war in Hamburg in der Hochstraße, glaube ich, heißt es. Also jeder hat gedacht, was die beste Kinderklinik gewesen in Hamburg. Ne, dass eben Mutti immer hingegangen ist, ihn zu stillen, nicht? Abends auch. Und dann war es auch alles in Ordnung. Und dann kurze Zeit drauf war er eingeschlafen, nicht? Und das war, also konnte Mutti eben kaum verbinden. Ich meine, er war krank, nicht? Er wäre nie normal geworden, nicht? Das hat der Arzt festgestellt, nicht? Also es war irgendein Hirnschaden.
Es gibt durchaus Indizien, dass er umgebracht worden ist.
Unwertes Leben, Kindstötungen im Dritten Reich. Eine Sendung von Darius Osami.
Bernd Riedel wurde im Juli 1942 in Hamburg geboren. Er konnte sich nicht richtig bewegen. Seine Mutter brachte ihn deshalb Anfang 1943 in die Hamburger Säuglingsklinik Hochallee und besuchte ihn dort jeden Tag. So auch am 4. März 1943. Doch am Abend war er plötzlich tot. Offizielle Todesursache: Lungenentzündung. Als Bernd starb, war seine Schwester Ingrid 12 Jahre alt, sein Bruder Manfred war 5.
Da hat meine Mutter mir nur später erzählt, dass sie sicher ist, dass Bernd umgebracht worden ist und dass dafür ein Dr. Gmelin verantwortlich sei. Und dann noch etwas später hat sie gesagt, der Dr. Gmelin sei mit seinem Sohn beim Bombenangriff in Hamburg umgekommen und dass dieser Tod recht geschehen sei.
10.01.43, Ilse Schabirowski, geboren 3.01.43, Meningomyelozele. 10.01.43, Jürgen Löhmann, geboren 26.10.42, Peritonitis.
Seit über 2 Jahren versucht Manfred Riedel zu beweisen, dass sein Bruder Bernd damals von den Ärzten umgebracht wurde, weil sein Leben als unwert galt. Beweise gibt es keine. Manfred Riedels einziges Indiz ist eine Liste der Kinder, die 1943 in der Säuglingsklinik Hochallee gestorben sind.
17.01.43, Uwe Konrad Ehrenfort.
Es gibt hunderte von Todesanzeigen, ne?
Frühgeburt, Lebensschwäche. 18.01.43, Marianne Edith Winter.
Allein im ersten Halbjahr 1943 starben in der Hochallee über 70 Kinder. Die Todesursachen im Sterbebuch lauten meistens Lungenentzündung, Frühgeburt, Lebensschwäche.
13.11.42, Bronchopneumonie, Zwillingsfrühgeburt.
Ich erhoffe zu erreichen, dass diese Aussage meiner Mutter, Bernd sei umgebracht worden, der ich persönlich glaube, dass ich das mit Tatsachen beweisen oder mit starken Indizien untermauern kann und dass ich dann mit diesen Belegen erreichen kann, dass dieser Künstler Demnig, der die Stolpersteine herstellt, für den Bernd seinen Stolperstein herstellt und ich den dann verlegen kann vor der Klinik Hochallee. Das ist das konkrete praktische Ziel.
Mehr als 200.000 Menschen fielen während des Zweiten Weltkrieges dem nationalsozialistischen Euthanasieprogramm zum Opfer. Sie wurden in Gaskammern ermordet, starben durch überdosierte Medikamente, durch Nahrungsentzug oder durch Vernachlässigung.
Fasst die Bremer Kulturwissenschaftlerin Gerda Engelbracht in ihrem Buch Medizinverbrechen zusammen,
Nach heutigem Kenntnisstand zählten zu den Opfern der verschiedenen Tötungsaktionen mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche im Alter von wenigen Monaten bis zum vollendeten 20. Lebensjahr. Es waren Minderjährige, die als störend, behindert oder lebensunwert angesehen wurden. Ihnen allen war das Recht auf Leben abgesprochen worden.
Der Begriff Euthanasie bedeutet eigentlich guter Tod und bezeichnet aktive Sterbehilfe. Im Nationalsozialismus wurde er jedoch beschönigend für die organisierte Ermordung von nicht lebenswerten Personen verwendet. Das war selbst nach NS-Gesetzen illegal. Deshalb diente ein geheimer Führererlass als rechtliche Grundlage. Ab Herbst 1939 organisierte die Kanzlei des Führers die sogenannte Aktion T4. Die Patienten psychiatrischer Anstalten wurden mit Meldebögen erfasst und selektiert. Bis 1941 wurden 70.000 Menschen in 6 Tötungsanstalten im Reichsgebiet deportiert, vergast und verbrannt. Nach Protesten wurde die zentral gesteuerte Aktion T4 im August 1941 zwar gestoppt, doch danach kamen noch mehr Menschen durch Vernachlässigung, Hunger und Medikamente zu Tode. Nur nicht mehr zentral organisiert. Gerda Engelbracht beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Verbrechen der Nazizeit.
Also warum man das gemacht hat? Ja. Weil man davon ausgegangen ist, dass die nutzlos sind. Die kosten Geld, die bringen nichts, die bringen nie wieder was, die können nicht arbeiten, können nichts für die Volksgemeinschaft bringen, deshalb sind sie überflüssig.
Die Kindereuthanasie, die im Nationalsozialismus organisierte Tötung von geistig und körperlich behinderten Kindern und Jugendlichen, wurde ab 1939 zentral vorbereitet und straff organisiert durchgeführt. Adolf Hitler stellte eine Gruppe von Verwaltungsbeamten und Ärzten zusammen, den sogenannten Reichsausschuss. Dieses Gremium war mit der Erfassung von Kindern beschäftigt, die für eine Ermordung in Frage kamen. In einem streng vertraulichen Erlass des Reichsministers des Innern wurden am 18. August 1939 alle Hebammen und Ärzte des Reiches verpflichtet, einen Meldebogen auszufüllen, wenn ein Kind mit folgenden schweren angeborenen Leiden zur Welt oder zu ihnen in Behandlung kam:
Idiotie sowie Mongolismus, Mikrozephalie, Hydrozephalus, Missbildung jeder Art, Lähmungen einschließlich Littlescher Erkrankung.
Also die wichtigste Stelle in diesem ganzen System hatte das Gesundheitsamt und da die Amtsärzte, die kriegten eine Meldung, dass es ein behindertes Kind gibt in einer Familie, beziehungsweise die Familien sind auch zum Gesundheitsamt gegangen und haben gesagt, hier, wir werden nicht mehr fertig. Also meinetwegen, die Mutter ist hingegangen, hat gesagt, mein Mann ist bei der Front, ich habe 3 Kinder, wir sind ausgebombt, ich möchte gerne einen Platz für meinen Sohn, der schwer pflegebedürftig ist. Dann in dem Moment haben die Mitarbeiter der Gesundheitsämter entschieden, wohin diese Kinder verlegt, eingeliefert werden. Häufig sind das eben dann diese Kinderfachabteilungen gewesen.
Ab Oktober 1939 begann der Reichsausschuss auf dem Gebiet des Deutschen Reiches mindestens 31 Kinderfachabteilungen in Kliniken, Krankenhäusern und Anstalten einzurichten, beispielsweise in Brandenburg-Görden, Wien und Lüneburg. Dorthin wurden etwa 20.000 Kinder mit Behinderungen vom Reichsausschuss überwiesen und untergebracht. Weitere wurden direkt von den Gesundheitsämtern eingewiesen. Die Aktion lief im Geheimen ab. Die Beteiligten wurden sorgfältig ausgewählt und vom Reichsausschuss in Berlin instruiert.
In der Regel ist das so gewesen, dass diese Kinderfachabteilungen dazu da gewesen sind, die Kinder zu begutachten und zu sagen, haben die noch Entwicklungsmöglichkeiten oder haben sie keine. Das war ja eigentlich so vorgesehen, dass es 3 Gutachter gibt, also dass die Kinder in der Kinderfachabteilung aufgenommen werden. Die Ärzte in dieser Kinderfachabteilung die Kinder eine Zeit lang beobachten, einen Bericht machen, diesen Bericht nach Berlin schicken an den Reichsausschuss und von dort zurückgemeldet wird, das Kind kann getötet werden oder nicht.
die drei Gutachter, die nur die Meldeformulare, nicht aber den Krankheitsverlauf kannten, entschieden über das weitere Schicksal der Kinder. Ein rotes Pluszeichen empfahl die Behandlung, also die Tötung der Kinder. Ein blaues Minuszeichen, eine weitere Beobachtung.
Ich gehe davon aus, dass die Ärzte in den Kinderfachabteilungen auch selbst entschieden haben. Und wenn die Ärzte zu dem Entschluss gekommen sind, da sind keine Entwicklungsmöglichkeiten, dann wurden sie getötet. Insgesamt, die in den Kinderfachabteilungen gestorben ist, da geht man von 5.000 aus.
5.000 Kinder starben in den Kinderfachabteilungen. Über 5.000 weitere im Rahmen der Aktion T4 und der anschließenden dezentralen Tötungen. Gerda Engelbracht hat speziell über das Schicksal Bremer Kinder geforscht.
Durch einen Zufall eben habe ich dann erfahren, dass im Staatsarchiv in Hannover die Akten von 36 Bremer Kindern sind, die in der Kinderfachabteilung in Lüneburg aufgenommen worden sind. Also das war genau so, dass die Gesundheitsämter in irgendeiner Form angesprochen worden sind, sich um einen Platz zu kümmern für ein behindertes Kind. Und dann hat sich das Gesundheitsamt häufig nach Berlin gewandt und hat hingeschrieben, wir brauchen hier einen Platz für ein behindertes Kind, wo können wir das hinbringen? Und dann kam von Berlin zurück, Sie können das nach Lüneburg bringen, da gibt es noch Platz, da kann das aufgenommen werden.
27.01.43. Roland Ewald Anners, geboren 26.08.42. Dyspepsie, Intoxikation. 31.01.43. Ebba Ena Luft, geboren 7.02.41. Miliartuberkulose, käsige Pneumonie.
Dann bin ich dahin, habe die ausgewertet, diese Akten. Und dann bin ich auf den Namen Küchelmann gestoßen.
Zufällig kannte Gerda Engelbracht die Angehörigen. Gertraude Küchelmann war eines der 5000 Kinder, die in den Kinderfachabteilungen getötet wurden. Sie wurde nur 3,5 Jahre alt.
Also die Gertraude Küchelmann ist überhaupt das allererste Kind gewesen, das aus Bremen in der Kinderfachabteilung in Lüneburg aufgenommen worden ist. Die Mutter und der Onkel, die haben Gertraude mit dem Zug nach Lüneburg gebracht, sind wieder nach Hause gefahren und am anderen Tag war sie tot. In Lüneburg sind verhältnismäßig viele Kinder getötet worden.
Der Bruder von Gertraude, Hans-Walter Küchelmann, lebt noch immer in Bremen. Der rüstige, etwas untersetzte Mann und seine Frau sitzen im dunklen, stillen Esszimmer in ihrem Reihenhaus am Stadtrand. Küchelmann ist überzeugt, dass seine Schwester vorsätzlich umgebracht wurde.
Gertraude. Meine Schwester ist am 10. November 1942 von meiner Mutter nach Lüneburg gebracht worden, um dort ein paar Wochen zu sein und meine Mutter etwas zu entlasten. Die Behinderung, die meine Schwester offenbar von der Geburt an durch einen Geburtsfehler hatte, war, wie man damals es nannte, spastische Lähmung, voraussichtlich Littlesche Krankheit. Und sie sollte an sich wieder zurückkommen. Aber am 11. November, also einen Tag nach ihrer Einlieferung, haben wir aus Lüneburg ein Telegramm bekommen, dass sie in der Nacht verstorben ist. Später hat man uns dann mitgeteilt, verstorben an Krankheiten, die sie am Tag vorher, als ich mich von ihr verabschiedet habe, bestimmt nicht hatte. Mal eben gucken, hier ist ärztliche Bescheinigung. Da ist nochmal vom 12. November ausgestellt. Das Kind Gertraude Küchelmann, geboren 5.3.1939, litt an Littlescher Krankheit. Kurz nach der Aufnahme in die hiesige Anstalt, in Klammern Kinderabteilung, ist es verstorben. Todesursache Nierenbeckenentzündung, leichter Darmkatarr, beginnende beiderseitige Lungenentzündung. Landesobermedizinalrat. Und das könnte hier nun wieder der Breuer oder Breuner sein.
Dr. Max Breuner war der ärztliche Direktor der Lüneburger Kinderfachabteilung. Er gehörte seit 1933 der NSDAP an. Auch Breuner wurde vom Reichsausschuss in Berlin genauestens instruiert. Er erklärte dem ärztlichen Personal, dass eine Verordnung von oben vorliege, wonach schwerkranke Kinder eingeschläfert werden sollten. Darüber hinaus wurden die Ärzte und Schwestern zum Stillschweigen verpflichtet.
11.02.43. Petra Maria Bungart, geboren 13.12.42. Angeborener Herzfehler. 12.02.43. Jörn Fromm, geboren 12.12.42. Schwere Ernährungsstörung.
In Lüneburg existierte bereits vor dem Krieg eine sogenannte Heil- und Pflegeanstalt. Die Kinderfachabteilung selbst bestand von Oktober 1941 bis März 1945. Noch heute gibt es hier eine psychiatrische Klinik und eine Gedenkstätte.
Frühgeburt, Bronchopneumonie.
Die Historikerin Carola Rudnick ist die Leiterin der Gedenkstätte in Lüneburg. Die freundliche und engagierte Frau kennt jede Akte und jeden Todesfall.
Gertraude Küchelmann ist am Tag ihrer Ankunft hier gestorben. Offizielle Todesursache dann Lungenentzündung. Das hat man gerne eingetragen, wenn man auch manchmal gar nicht wusste, woran die gestorben sind. Das ging immer. Obwohl gerade Gertraude Küchelmann vermutlich eben dann doch nicht an einer Lungenentzündung gestorben ist, sondern vielleicht an einer anderen Vorerkrankung. Es ist durchaus auch im Rahmen des Möglichen, dass sie in der Tat durch ein Beruhigungsmittel, durch eine Überdosierung in dem Moment dann ungewollt, unplanmäßig gestorben ist.
Den Angehörigen wurde erklärt, ihre kranken Kinder hätten hier eine Chance auf Heilung. Manche wollten sie aber auch einfach nur loswerden. Geheilt wurden jedenfalls die allerwenigsten Kinder.
Also zunächst mal sind die Kinder hier angekommen und hat sie beobachtet. Und dann hat man Bildungsfähigkeit oder Nichtbildungsfähigkeit, Entwicklungsfähigkeit oder Nichtentwicklungsfähigkeit festgestellt.
Wenn ein Kind für nicht entwicklungsfähig befunden wurde, musste es sterben. Der Stationsarzt gab in diesem Fall die Anweisung, dem entsprechenden Kind eine bestimmte Dosis Schlafmittel oder Morphium zu geben. Die wurden den Kindern dann von den Schwestern verabreicht.
Tatsächlich sind den meisten Kindern eine erhöhte Dosis von Luminal gegeben worden. Das gab es in Tablettenform. Also sie haben das in der Regel eine Woche bis zwei Wochen sogar bekommen und wurden damit außer Gefecht gesetzt, kann man fast schon sagen. Und die Kinder erkranken plötzlich fieberhaft und sehen elend aus, werden immer schwächer, sind nur noch bettlägerig und dann wird auch relativ zeitnah Exitus notiert, also der Tod.
Die Einträge in den erhalten gebliebenen Krankenakten sprechen eine deutliche Sprache.
17. November 1943. Psychisch stumpf, hat keinen Konnex mit seiner Umgebung, sitzt im Bett, schaukelt gleichförmig. Ab und an dranghaft, schlägt sich dann an den Kopf oder reißt sich in Büscheln die Haare aus. Im Ganzen recht tiefstehend, keine Entwicklung zu erwarten. Dezember 26. Seit gestern Temperatur bis 39 Grad, erscheint etwas hinfällig. Dezember 28. Zunahme der Erscheinungen, beidseitige Bronchopneumonie. Dezember 30. Heute um 18.45 Uhr Exitus letalis.
In den Kinderfachabteilungen wurden die Kinder aber nicht nur wegen ihrer Erkrankung oder Behinderung getötet. Es gab auch andere Motive für die Morde. Die Kinderfachabteilungen standen meist mit benachbarten Universitäten und Forschungsinstituten in Verbindung, die Gehirne für wissenschaftliche Untersuchungen benötigten. So wurden die Leichen der Kinder noch für die Forschung benutzt. Der Historiker Götz Ali stellt in einem Essay fest:
Das Leben dieser behinderten Kinder galt als unwertes Leben. Ihr Tod aber bekam auf einmal einen Wert. Einen Wert nämlich für den medizinischen Fortschritt.
Man hat dann das komplette Gehirn weitergeschickt nach Hamburg in die Neurologie. Und dort gab es dann einen Neurologen, Hans Jakob, und der hat dann an diesem Gehirn weitergeforscht und hat Gehirnschnitte anfertigen lassen und hat daran eben seine wissenschaftlichen Erkenntnisse weiter generieren wollen.
Die Neurologie befand sich am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf.
Ich weiß, dass Hans Jakob in Lüneburg und auch in Lübeck richtig Bestellungen vorgenommen hat an Kindergehirnen. Das heißt, diese Kinder sind nicht nur getötet worden aus rassenhygienischen Motiven heraus, sondern die sind auch, und das kann ich für Lüneburg wirklich sagen, vor allem aus wissenschaftlichen Beweggründen getötet worden. Das war im Übrigen auch ein Grund, warum Willy Baumert überhaupt diesen Job bekommen hat.
Dr. Willy Baumert wurde 1941 Leiter der Lüneburger Kinderfachabteilung. Er gehörte seit 1932 der NSDAP und seit 1933 der SS an. Der Kreispersonalamtsleiter urteilte 1936:
Dienstleistung und allgemeines Verhalten kennzeichnen den Parteigenossen Baumert als einen guten Nationalsozialisten. Die politische Zuverlässigkeit wird unbedenklich bejaht.
Etwa 700 Kinder wurden zwischen 1941 und 1945 in Lüneburg eingeliefert. Nur rund 250 haben überlebt. Carola Rudnick:
Ich weiß, in Lüneburg sind 300 bis 350 Kinder definitiv ermordet worden, planmäßig, zur wissenschaftlichen Erforschung ihrer Gehirne. Deswegen hat man auch weit über 300 Sektionen von Gehirn an ihnen vorgenommen, nur allein an den Kindern. Ich weiß, dass man in Hamburg die Gehirne bestellt hat. Wir haben daneben auch noch die Tötungen durch unterlassene Hilfeleistung, die fahrlässige Tötung. Das sind die ganzen Kinder und Jugendlichen, die verhungern oder an Verwahrlosung auch einfach sterben, weil sich einfach niemand um sie kümmert. Auch das gibt es. Und alles in allem komme ich tatsächlich auf insgesamt etwa 450 Todesfälle in Lüneburg.
Im Fall des Hamburger Säuglings Bernd Riedel hält es die Leiterin der Gedenkstätte hingegen für sehr unwahrscheinlich, dass er umgebracht wurde, da er in einem normalen Kinderkrankenhaus starb. Sie hält ihn für ein Opfer der schlechten medizinischen Versorgung. Ein Kriegsopfer.
17.02.43. Carsten Hans-Joachim Harms, geboren 16.01.43. Frühgeburt, Gehirnblutung.
Manfred Riedel ist in Hamburg bei seiner Spurensuche im Fall seines Bruders Bernd nicht weitergekommen. Die Säuglingsklinik Hochallee wurde 1974 geschlossen. Heute befindet sich dort ein gemeindepsychiatrisches Zentrum. Die Unterlagen von damals sind nirgends aufzufinden. Ermittlungen nach Kriegsende gab es nicht. Trotzdem will er weitersuchen.
Für mich ist es sowohl emotional, aber fast schon mehr politisch, ne? Ich will praktisch damit zeigen, die Kindesmorde sind bekannt und es gibt bestimmt noch viel mehr und hier ist einer davon. Ne?
Schumacher, geboren 31.08.43, Pneumokokkensepsis.
Etwa 5000 Kinder und Jugendliche wurden in den Kinderfachabteilungen umgebracht oder starben an Hunger oder Vernachlässigung. Mindestens 5000 weitere wurden dezentral ermordet. An diesem organisierten Massenmord waren die Ärzte und Schwestern in den Kinderfachabteilungen, die Amtsärzte, Hirnforscher, Gesundheitsämter und der Reichsausschuss beteiligt. Doch die Täter kamen fast immer unbehelligt davon. So wie in Lüneburg, wie Carola Rudnick von der Gedenkstätte betont.
Das ist ganz dramatisch, es wurde gar nicht prozessiert. Also es gab tatsächlich immer nur staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren. Und diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Bezug auf Lüneburg haben nie zu einer Anklageerhebung geführt. Das heißt, es gab nie einen einzigen Gerichtsprozess.
Obwohl der ärztliche Direktor der Lüneburger Fachabteilung, Max Bräuner, und deren Leiter, Willy Baumert, für die hundertfachen Kindestötungen verantwortlich waren und dies Anfang der 60er Jahre sogar gestanden haben, wurden die Ermittlungsverfahren 1966 eingestellt. Mit der Begründung, dass beiden ein Prozess aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden könne.
Ja, also ich heiße Dietrich Kuhlbrot und war Staatsanwalt bis 95, also sagen wir mal 30 Jahre. Und habe mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt, Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen, also das heißt, die Leute vor Spurgericht zu bringen wegen Mordes. Die meiste Zeit war ich mit der Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen hier in Hamburg beschäftigt.
1973 hat Oberstaatsanwalt Kuhlbrot den damaligen stellvertretenden Gesundheitssenator von Hamburg, Dr. Kurt Struve, und den ehemaligen Leiter der evangelischen Pflegeeinrichtung Alsterdorfer Anstalten, Pastor Friedrich Lentsch, vor Gericht gebracht. Beide waren in Hamburg maßgeblich daran beteiligt, Kinder und Erwachsene in Vernichtungslager zu schicken. Pastor Lentsch hat einen der Transporte sogar begleitet.
Und da wurde auch verhandelt vor dem Schwurgericht. Und das gab eben eine Anklageschrift von 900 Seiten mit unendlich viel Material, das ich dann gefunden habe. Und dieses war also eben halt auf gut Deutsch Massenmord, das ich den beiden vorwerfen konnte.
Der engagierte Staatsanwalt machte Kurt Struve für die Ermordung von 652 Menschen verantwortlich. Struve war als Senatsdirektor in der Kriegszeit für die Verschickungen in Tötungsanstalten wie Hadamar verantwortlich. Doch auch diese Angeklagten zogen sich aus der Verantwortung. Senatsdirektor Struve ließ sich von einem befreundeten Klinikleiter Verhandlungsunfähigkeit attestieren, weil die Anklageschrift zu lang sei. Der Richter, der das Verfahren gegen Pastor Lentsch einstellte, war von diesem Jahre zuvor getraut worden.
Also Hamburg war überhaupt noch nicht bereit, da mitzuwirken, das aufzuklären. Hier in Hamburg hielt jeder zu jedem. Das ist wie in einer Kleinstadt oder so, weil das so eine gewisse Beamtenelite ist, die alle zusammengewirkt haben. Die Öffentlichkeit stand auf Seiten der Angeklagten und fanden das also sinngemäß als Nestbeschmutzung, was die Justiz in Hamburg da veranstaltete. Da wurde natürlich in den Zeitungen darüber berichtet. Die hatten dann eine Überschrift, die sagte, Euthanasieprozess, das lief ja alles unter Euthanasie, hat begonnen, ein furchtbares Schicksal. Und dann darunter stand, für einen verdienten Hamburger Beamten.
So war eine Aufarbeitung kaum möglich. Das ganze Ausmaß der NS-Tötungen von Kindern ist noch lange nicht erforscht. Für die Angehörigen ist das Kapitel nicht abgeschlossen. Die Unsicherheit und die Trauer werden die betroffenen Familien noch lange beschäftigen.
21.02.43. Wolf Dietrich Scheele, geboren 20.02.43. Frühgeburt, Lebensschwäche.
Hans-Walter Küchelmann hält heute Vorträge über das Schicksal seiner Schwester Gertraude. Und auch Manfred Riedel ist mit seiner Suche noch nicht am Ende. Er ist nach wie vor überzeugt, dass sein kleiner Bruder Bernd umgebracht wurde. Und er hofft immer noch, Beweise zu finden, um für ihn einen Stolperstein verlegen zu können.
4.3.43. Bernd Riedel, geboren 31.07.42. Pyrie, Bronchopneumonie.